Herzlich willkommen bei den Feuilletönen. Ihr hört wie immer Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Heute besprechen wir das Album The Bad Fire der schottischen Post-Rock-Band Mogwai. Das ist schon ihr 11. Studioalbum. Anschließend widmen wir uns der britischen Künstlerin FKA Twigs und ihrem neuen Album Eusexual. Dabei erwartet uns eine Mischung aus Electronic, R&B und Avantgarde-Pop. Und nach unserem Open Mic verkosten wir noch, für alle, die uns im Internet hören, ein Bier der Mönchshof-Brauerei aus Kulmbach in Bayern. Und für Mogwai übergebe ich direkt mal an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Und der freut sich, dass wir Mogwai zum, ich weiß nicht, 93.687. Mal haben. Ist auch eine Band, die uns schon sehr lange begleitet. Sie kommt aus Glasgow, wurde bereits 1995 gegründet und es handelt sich offiziell um eine Post-Rock-Band, die aber einen sehr außergewöhnlichen Post-Rock macht, weil sie außer den ganzen Gitarrengedöns auch Synthesizer und solche Geschichten drin hat. Dennoch gibt es natürlich diese normalerweise langen Instrumentalstücke, die sich durch dynamische Kontraste eben ja durch dieses Crescendo aufbauen, also diese klassischen Post-Rock-Geschichten. Es gibt einen starken Einsatz von Overdrive, es gibt viele Effekte und manchmal wird sogar gesungen, wenn auch sehr verfremdet, also mit Hilfe von technischen Hilfsmitteln wird die Stimme dann verfremdet, sei es Vocoder oder ähnliche Sachen. Warum heißt Mogwai Mogwai? Ja, das kommt so ein bisschen aus dem Chinesischen und bedeutet so viel wie dunkler Geist oder böse Seele. The Bad Fire ist das 11. Studioalbum der Band, das im Januar 2025 veröffentlicht wurde, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Das Album wurde von John Congleton produziert und ist in den Cam 19 Studios in Schottland aufgenommen worden. Das Cover ist von Dave D.L.T. Thomas und zeigt ein Gemälde eines Vulkankraters. Der Ausdruck Bad Fire ist wiederum ein alter schottischer Name für Hölle. Und die Band selber sagt, nach dem Hochgefühl der Veröffentlichung von As the Love Continues waren die folgenden Jahre für uns persönlich hart. Wir mussten viele Verluste verkraften, wie wahrscheinlich viele Leute in den letzten Jahren durch Covid-19 und ähnliches oder andere Dinge. Das erneute Zusammenkommen, um dieses Album zu schreiben und aufzunehmen, fühlte sich wie ein Zufluchtsort an. Und mit Produzent John Congleton haben wir das Gefühl, etwas Besonderes geschaffen zu haben. Wir hören oft von Leuten, dass unsere Musik ihnen geholfen hat. Geholfen hat, schwere Zeiten in ihrem Leben zu überstehen. Und ich denke, ausnahmsweise trifft das auch mal auf uns zu. Na, das ist doch mal was. Ja, Jenny, Post-Rock und das so früh im Jahr schon.
Das so früh im Jahr, ja, sehr schön. Ja, und dann doch ja so anders, ne?
Ja.
Ja, man hat hier so mal das ein oder andere Crescendo, aber so die klassische Songstruktur, die man im Post-Rock erwartet, bekommt man hier doch seltener. Und auch die klassische Instrumentierung, da bist du ja schon drauf eingegangen. Ich fand es eigentlich erfrischend, wie Mogwai ihren Sound auch durchaus angepasst haben. Also ich hatte mit mehr Post-Rockigen Post-Rock gerechnet, aber das ist trotzdem interessant, auch vielfältig und sie haben an vielen Stellen ein paar Dinge gemacht, die ich nicht nur nicht erwartet habe, sondern die auch unerwartet gut funktioniert haben, ganz besonders zum Ende des Albums hin. Eine Sache, die sie aus meiner Sicht hätten besser machen können, ist die Länge des Albums. Die fast Stunde ist dann doch ein bisschen zu lang. Ich finde, man hätte durchaus ein, zwei Songs wegstreichen können, um das Ganze auch ein bisschen klarer in der Dramaturgie zu machen. Das ist mir bei den ersten paar Mal hören nicht so ganz klar geworden, wo sie denn hinwollen. Aber die Songs für sich genommen, die haben mir sehr gut gefallen. Es war was Neues. Sie haben sich offensichtlich ausgelassen an ihren diversen Pedalen und Effekten. Und das vermittelt dann, wenn nicht Spaß, weil das passt zur Musik nicht so wirklich, doch so eine künstlerische Getriebenheit in gewisser Weise, die eine gewisse Intimität erzeugt, so eine emotionale Nähe, die mir durchaus zugesagt hat. Also hat mir sehr gut gefallen. Wie man vielleicht an meinen Adjektiven merkt, wird das kein Album des Jahres Potenzial für mich, aber ich habe das Album durchaus genossen und finde es super, dass sie sich in eine gewisse Richtung weiterentwickeln, ohne ihre Wurzeln zu vergessen, aber auch so, dass man nicht direkt sich fragt, welches von den 25 Alben, die wir in dieser Sendung schon von Ihnen besprochen hat, das eigentlich ist, sondern das ist ganz klar jetzt The Bad Fire. Das ist super. Ihre Songtitel haben mir völlige Rätsel aufgeworfen, aber nun, sie klingen gut und vielleicht steckt da noch etwas hinter, was ich später noch lerne, was mir den Zusammenhang zwischen den Titeln und den Songs erklärt, aber das sei dahingestellt, das ist kein Gütekriterium hier.
Ja, es ist ja 4 Jahre her, dass Mogwai eben ein Album veröffentlichten und in der Zeit ist halt eine Menge passiert. Unter anderem ist eine Tochter eines Bandmitgliedes verstorben. Auch andere Bandmitglieder hatten privat das ein oder andere zu überstehen. Und das alles schlägt sich nun auf diesem Album nieder. Wie immer handelt es sich beim Gesang, wie schon erwähnt, wenn denn mal gesungen wird, um einen, der mithilfe von technischen Geräten, wie zum Beispiel eines Vocoder, verfremdet wird. Um Synthesizer, die wie immer sehr klug eingesetzt werden. Und um Gitarren, die verzerrt sind. Und auch wie immer haben wir es mit sehr hübschen Melodien zu tun. Und dennoch ist dieses Album nicht typisch Mogwai, falls es sowas überhaupt gibt. Denn Mogwai sind einer dieser Bands, die sich durchaus immer mal wieder musikalisch nach etwas Neuem umschauen, um es dann in ihre Musik einzubauen. Was auch wie immer ist eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist. Und was auch wie immer ist, ist, dass der Albumtitel nichts mit den Stücken zu tun hat. Das macht Mogwai gerne, das ist auch Tradition, denn um die Hölle geht es auf diesem Album nun überhaupt nicht. Die hat man ja anscheinend hinter sich. Es geht eher darum, sich Mut zu machen. Das Album zeigt also eher gen Himmel, denn Richtung Hölle. Und es ist sehr viel introspektivischer als alle Alben davor, weil da ging es eher um die Welt da draußen und hier geht es eher um die eigenen Empfindungen. Und das hört man auch. Wen das alles überhaupt nicht interessiert, der kann sich natürlich auch an den ganz wunderbaren Melodien auf diesem Album erfreuen und sich davon verzaubern lassen. Wie so viele Post-Rock-Alben, so braucht auch dieses Album keine ausufernden lyrischen Ergüsse, um sich mitzuteilen. Und um das mitzuteilen, was man eben sagen möchte. Und das ist auf diesem Album eben, es wird schon wieder werden. Und das hilft der Band. Aber das kann auch uns allen helfen, gerade in diesen Zeiten. Das Album ist gut produziert, wenn auch nicht hervorragend. Auch wenn man das erst richtig hört, wenn man es nicht über Spotify und Co. hört, sondern wenn man es eben als, ja weiß ich nicht, als digitale Version oder als Vinyl oder CD oder was auch immer zu Hause hat. Es ist ein Album voller Wärme, die Elemente des Post-Rocks mit wunderbarem Indie-Pop, Synthie-Pop, Alternative-Rock und Metal mixt. Und es ist ein Album, für das ich eine ganze Weile brauchte, wenn ich ganz ehrlich bin. Das mag an meinen eigenen Umständen gelegen haben, die ich so in den letzten Wochen hatte oder woran auch immer. Ich höre dieses Album seit circa einer Woche und am Anfang dachte ich, ja, ich weiß noch nicht so recht. Ein paar Songs auf diesem Album finde ich grandios, bei den anderen weiß ich noch nicht so. Das waren so meine Gedanken, die ich hatte. Und dann wurde ich hartnäckig, weil ich verstehen wollte. Ich ließ also nicht locker. Ich hörte dieses Album jeden Tag immer wieder, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass dieses Album hat irgendwas, was ich noch nicht verstanden habe. Und siehe da, zack, am gestrigen Tag, also einen Tag vor dieser Aufnahme, hat es dann endgültig Klick gemacht. Und heute Morgen war ich so begeistert, dass ich mir das Album sofort gekauft habe. Sehr schön. Denn es ist am Ende ein grandioses Album. Man muss diesem Album Zeit geben. Und das haben die meisten Rezensentinnen leider nicht. Was dann meistens zu furchtbaren Ergebnissen in irgendwelchen Rezensionen führt, muss man ganz ehrlich sagen. Also hier nicht bei uns, sondern bei einigen anderen. Ich habe mir dieses Album erarbeitet. Und es wird definitiv eine Rolle spielen am Ende des Jahres, bei den Alben des Jahres. Da bin ich mir relativ sicher. Ich kann nämlich mittlerweile gar nicht mehr genug von diesem Album bekommen, weil ich höre das wirklich jetzt hoch und runter. Es ist ganz großartig, ich bin hingerissen und ich weiß, was passiert, wenn Alben so wachsen, wenn die sowas machen, wenn sie nicht gleich einschlagen. Wenn nämlich Alben sofort zünden, dann führt das meistens dazu, dass man sich recht früh müde an so Alben hört. Auch da gibt es Ausnahmen, natürlich, klar. Dieses Album wird dieses Schicksal nicht ereilen. Es wird auf meiner Liste am Ende des Jahres recht weit oben stehen, da bin ich mir relativ sicher.
Sehr schön zu hören. Dann werde ich es weiterhin auf meinen Playlists belassen und hoffen, dass dieser Punkt auch noch für mich eintritt. Ja, denn mir ging es genauso über die Woche. Vielleicht habe ich einfach noch nicht oft genug oder bewusst genug reingehört.
Ja, ich brauchte auch länger. Also das Album ist im Jahr 2025 erschienen, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme in diesem Jahr. Und deswegen wollen und dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Ja, noch ist das für mich ein schnelles Läuft. Mhm. Mal schauen, ob ich mich da noch reinhören kann.
Ja, also für mich ist das natürlich ein Rennt, völlig klar, da gibt es ja gar keine zwei Meinungen. Hätten wir diese Sendung vor einer Woche aufgenommen oder vor ein paar Tagen, hättest du von mir auch ein Läuft bekommen, bin ich mir relativ sicher. So bekommt es von mir ein Rennt und zwar glasklar. Also, wir haben gehört The Bad Fire von Mogwai und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rennt von mir.
Sehr schön. Dann darf ich mal wieder sagen, was in dieser Sendung häufig vorkommt, nämlich kommen wir jetzt zu etwas ganz anderem. Wir kommen zu FKA Twigs. Allerdings auch eine Dame, die bereits in dieser Sendung vorkam und die wir vor einigen Jahren ziemlich abgefeiert haben. FKA Twigs mit bürgerlichem Namen, eine Dame namens Talia Barnett, wurde in Gloucestershire, England geboren. Sie begann ihre Karriere als Tänzerin und Backgroundsängerin und ist dann 2012 mit ihrer Debüt-EP, einfach betitelt als EP One, damals als Solokünstlerin gestartet. Sie ist bekannt geworden mit so einer Mischung aus Electronic, R&B und einem sehr avantgarde-lastigen Pop. Und immer wieder ist sie experimentell unterwegs und vor allem ist sie sehr visuell dabei, hat so eine ganz eigene Ästhetik, die sich auch immer wieder verändert von sozusagen, ja, wenn man in Taylor Swift Terms spricht, von Ära zu Ära. Ich glaube, bei FKA Twigs kann man auch so von Album zu Album von Ehren sprechen, weil sie sich sehr verändert von jedem Werk zum nächsten. Und mit dem neuen Album Eusexual setzt sie diese Entwicklung jetzt fort. Ja, Thorsten, hast du dich erinnert an unsere letzte Sendung mit FKA Twigs oder ist das schon zu lange her?
Nee, das ist zu lange her. Ich wusste, wir haben es schon mal besprochen, weil ich den Namen kannte. Mhm. Aber ich weiß gar nicht mehr, was genau sie gemacht hat. Das muss ich mir erstmal alles wieder drauf schaffen. Mhm. Also damit ich so ungefähr weiß, worauf ich mich hier einlasse und was vorher war und was jetzt ist und so weiter und so fort. Ich habe dann erstmal angefangen, sehr schnell festzustellen, das Wort ist ja ein von FKA Twigs selbst kreiertes Wort, dieses Eusexual. Mhm. Nur was bedeutet es? Und in einem Interview nannte sie es diesen Moment des Nichts, kurz vor dem großen Ansturm von Inspiration, Kreativität oder Leidenschaft. Ich beschreibe es als einen Moment vor einem Orgasmus. Das finde ich eine sehr hübsche Beschreibung. Das klingt schon mal sehr spannend. Musikalisch gibt es auf diesem Album eine Hinwendung zur Clubmusik und wie? Gut, das haben andere KünstlerInnen vor ihr auch schon gemacht, das so, ne, Beyoncé und sonst wer. In diesem Fall erklärt es sich aber so, dass vor ein paar Sommern ist der Fall war, dass sie sich in den Techno verliebte. Sie schrieb da wohl mindestens einen Song, nämlich Room for of Fools, laut eigener Angabe auf der Toilette eines Clubs auch. Also ob das immer Informationen sind, die ich alle brauche, sag ich mal dahingestellt, aber gut, egal. Vieles auf diesem Album ist entsprechend dazu geeignet, auf die Tanzfläche zu gehen. Das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Und obwohl sie immer wieder von den Schwierigkeiten singt, die sie hat, ihr wahres Ich zu zeigen, ist es ein Album einer dieser Frauen, die so erfreulich selbstbewusst sind und ganz unverhohlen von ihren Lüsten und Bedürfnissen singen. Und davon kann es ja gar nicht genug geben. Und egal, wie welcher Song auch immer beginnt, am Ende endet es immer mit irgendeinem Beat, irgendeiner Kickdrum oder sonst was auch immer, was einem zum Fußwippen animiert. Produktion ist hervorragend. Das Album ist ganz wunderbar gemastert. Man hört hier eine deutliche Trennung der Instrumente, der Klänge und des Gesangs und einen enormen Dynamikumfang. Das ist wirklich toll gemacht. Es gibt eine Reihe von Gastmusikern, die hier aufzuzählen den Rahmen dieses kleinen, niedlichen, erbaulichen Zeitvertreibs sprengen würden. Worüber ich noch gar nicht gesprochen habe in diesem Zusammenhang, von was dieses Album angeht, ist die Stimme, die nämlich toll ist. Und die jetzt auf einmal auch viel vielseitiger ist als auf den vorangegangenen Geschichten, die sie gemacht hat. Manchmal in höchsten Höhen, dass einem ganz schwindelig wird. Das ist sehr toll. Es ist ein Album, was eindeutig einen Prozess der Künstlerin hin zu etwas noch Größerem aufzeigt. Sie fordert mit ihren Songs immer noch den einen oder anderen Menschen heraus, aber sie ist in dem letzten Jahrzehnt etwas sanfter, ja fast schon milder geworden. Mehr Soul, mehr Spaß und mehr Humor. Im letzten Song dieses Albums Wanderlust singt sie unter anderem Ich bin in meinem Kopf, wenn du mich brauchst. Das finde ich ganz wunderbar. Das ist eine ganz schöne Formulierung. Hm. FKA Twigs hat sich auf diesem Album neu erfunden, ohne dabei ihre Vergangenheit loswerden zu wollen oder sie gar komplett hinter sich zu lassen. Es ist ein unheimlich erwachsenes Album eines erwachsenen Menschen, einer erwachsenen Künstlerin. Hat mir sehr viel Freude bereitet.
Das ist sehr schön zu hören. Ja, ich finde auch, sie hat sich, auch sie hatte einige, glaube ich, schwierige Zeiten zwischendurch seit dem letzten Album, das wir von ihr gehört haben. Einige Trennungen und unschöne Dinge, die sie in ihrem Privatleben so erlebt hat. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sie daran gewachsen ist, zumindest als Künstlerin. Und diese Experimentierfreude bei ihr bewundere ich sehr. Was sie daraus macht, sowohl musikalisch als auch visuell, was für Dinge sie sich traut, weil sie ganz klar einfach, sie sucht nach Wegen, Gefühle auszudrücken, die man nicht einfach in Worten beschreiben kann und die auch viel besser nicht nur in Worten beschrieben werden, weil es so viel komplexer sein darf bei ihr. Sie ist auch jemand, der mir, ich habe von Tanz sehr wenig bis gar keine Ahnung, und der mir aber dieses Medium auch viel näher bringt. Ich kann nur empfehlen, mal ein paar von ihren Musikvideos zu schauen, gerade jetzt von den Singles, die zu dem neuen Album erschienen sind, aber auch davor hat sie das schon ein paar Mal gemacht, weil so viel Ausdruck darin steckt und sie so viel weitere künstlerische Aussage zu ihren Songs, also sie erzählt die Story einfach viel mehr auch mit Körperlichkeit. Dadurch, dass ich im Tanz nicht keine Ahnung habe, kann ich da nicht viel schlauere Dinge zu sagen, aber man merkt gleich, wie das nicht einfach nur schönes Beiwerk ist oder irgendwie synchron zum Song eine nette optische Komponente gibt, sondern das wirklich dazugehört irgendwie zum Kunstwerk für sie und eine weitere Bedeutungsebene darstellt. Das finde ich total faszinierend. Auch faszinierend finde ich, wie sie Techno, House, Drum and Bass und Pop verbindet, auch mit dieser teilweise engelsgleichen Stimme. Du hast es schon angesprochen, wie hoch sie teilweise singt. Das ist Wahnsinn. Aber es hört sich überhaupt nicht, also ich bin jemand, der wenn es zu eintönig wird, gerade im Techno-Bereich, bin ich manchmal schnell müde. Werde ich bei ihr überhaupt nicht, weil es so vielfältig ist. Liegt wahrscheinlich auch an der Produktion, die hast du ja auch schon angesprochen. Die ist so, die einzelnen Elemente sind so toll miteinander verbunden. Ihre Stimme ist immer im Vordergrund, aber ihre Stimme ist nicht immer da und auch immer unterschiedlich. Und das macht es zu so einem vielfältigen, ausdrucksstarken Album, teilweise sehr hypnotischen Album, weil sie einfach auch so sehr sinnlich mit einem umgeht. Ja, also ich war auch völlig begeistert.
Ja, und man hört an diesem Album natürlich auch wieder, wie wichtig Daft Punk war.
Irgendwann werde ich es einsehen müssen, aber ja, das ist wahrscheinlich wahr. Kommen wir zur Bewertung, denn das Album ist ja auch ganz frisch erschienen. In 2025. Ja, also für mich kann das nur einen Rent geben. Das Ding ist, das kann was.
Definitiv, das kann auf jeden Fall was. Da bin ich auf jeden Fall mit dir einer Meinung. Jetzt gehe ich aber zum schnellen Läuft.
Oh, hier.
Ja, das liegt einfach schlicht und ergreifend daran, so cool das ist und so toll das alles ist, das ist nicht ganz mein, also ich bin nicht der weltgrößte Soul-Mensch so dieser Welt. Da kann sie nichts für, da kann ich aber auch nichts für. Das ist halt so, kann man nichts machen. Manchmal gibt es so Dinge. Nein, ich glaube, dieses Album wird in meiner Liste am Ende des Jahres eher keine Rolle spielen. Und deswegen gibt es schnelles Läuft, sehr schnelles Läuft.
Sehr gut. Ja, das geht mir auch manchmal so. Hier nicht. Deswegen gab es für You Sexual von FKA Twigs ein schnelles Läuft von Herrn Martinsen und ein Rennen von mir. Ja, ich wollte mich ja nicht von der Politik fernhalten für unser Open Mic, aber sorry, geht gerade einfach nicht. Machst du nix. Es ist zu viel passiert in diesen Wochen. Wenn ihr diese Sendung hört, ist es wahrscheinlich schon 2 Wochen her, dass der gute Herr Merz sich überlegt hat, einfach mal alles abzufackeln. Ich habe mir gedacht, seien wir doch mal total produktiv und hoffnungsvoll und haben Vertrauen in unsere Hörerinnen und Hörer, weil die wissen von uns ja, okay, wir können zwar keine Waffelokratie einführen, aber man kann ja trotzdem die richtigen Leute wählen für den Bundestag. Wie geht man denn am besten ran, jetzt drüber nachzudenken, wen man wählen möchte? Da gibt es die typischen Wahlhilfen wie natürlich Wahlprogramme, die sind teilweise schwer zu lesen, aber es gibt eine Menge Leute, die das gut erklären. Zum Beispiel aus dem Funknetzwerk. Es gibt den Wahl-O-Mat, der Klassiker, wo man sich damit beschäftigen kann, was die einzelnen Parteien, wie die mit den eigenen Werten und Wünschen übereinstimmen. Und es gibt auch mittlerweile eine Menge ähnliche Produkte, die mit bestimmten Schwerpunkten oder mit einem anderen Blickwinkel so Wahl-O-Mat-mäßig einem dabei unterstützen wollen, herauszufinden, wen man wählen soll. Und es ist insofern ja auch nochmal extra wichtig jetzt bei der Bundestagswahl, weil wir zwei Stimmen vergeben. Muss man sich also sowohl lokal als auch auf Bundesebene irgendwie informieren. Wie gehst du daran oder was würdest du empfehlen?
Also was man natürlich machen kann, man kann mal die Spitzenkandidatin, den Spitzenkandidaten für den jeweiligen Wahlkreis, in dem man sich gerade befindet, einfach mal anschreiben und fragen, was sie zu dem oder dem Thema sagt. Ne? Also was diese Person halt für eine Haltung hat. Man kann sich angucken, wie diese Person vielleicht sogar im Bundestag abgestimmt hat, wenn sie denn schon da ist und nicht jetzt ganz frisch dabei ist. Ist auch eine Möglichkeit. Da gibt es ja dieses Abgeordnetenwatch. Oder man kann auch auf bundestag.de gehen, da kann man das auch alles sehen. Da kann man sehen, wie die Leute zu welchem Thema abgestimmt haben zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit, sich also direkt mit dem Kandidaten, mit dem Wahlkreiskandidaten der Parteien, die dann eben interessant sind oder so, sich damit auseinanderzusetzen und einfach hinzuschreiben, Fragen zu stellen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeiten, jede Partei hat ja so in den Fußgängerzonen der etwas größeren und kleineren Städte dann auch immer mal so am Wochenende meistens, glaube ich, so ihre Wahlstände. Da kann man auf jeden Fall hingehen und die Leute befragen, um die Haltung der einen oder anderen Partei nochmal herauszufriemeln sozusagen und sich das dann erklären lassen. Da muss man es halt nicht lesen. Das ist vielleicht ganz gut. Auch das wäre eine Möglichkeit. Die Wahlprogramme wären natürlich auch eine Möglichkeit. Da gibt es ja mittlerweile auch so eine komprimierte Form jeweils davon, glaube ich, ne, bei den meisten Parteien. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Ich weiß, dass es zum Beispiel bei Buten und Binnen, das ist der regionale Nachrichten, regionale Nachrichtensendung für Bremen, da haben sie jeden der ganzen Spitzenkandidaten, die es da so gibt, die haben ja mehrere Wahlkreise logischerweise, eben, glaube ich, 30 Minuten interviewt zu allen möglichen Geschichten.
Wenn ja, ihr das bei euch habt. Das gibt es in vielen, wenn nicht sogar allen Regionen. Genau, ja, haben wir ja auch.
Genau.
Ich weiß es jetzt vor allem von den Printmedien, aber im Radio, ja, muss es das auch geben.
Ja, mit Sicherheit. Ja, also das gibt es bestimmt auch. Auch das kann man natürlich machen. Das ist auch noch eine Möglichkeit. Was diese YouTube-Geschichte angeht, da kann man natürlich ganz schnell an die falsche Ecke geraten. Mhm. Also nicht unsere HörerInnen. Ich bin mir relativ sicher, dass die klug genug sind dafür. Und die brauchen unsere Hilfe eigentlich auch gar nicht, wenn wir ganz ehrlich sind, weil das ist natürlich alles schon wieder Preaching to the Choir, was wir hier machen. Mhm. Ne? Ja, aber für die Entscheidungsfindung gibt es natürlich mehr als einen Wahl-O-Maten mittlerweile. Es gibt ja mittlerweile ganz viele Geschichten in der Richtung. Kann man natürlich auch machen, wenn man das möchte. Ich glaube, die meisten Leute machen das einfach, um nochmal zur Bestätigung für das haben, was sie sowieso wählen wollen.
Wahrscheinlich.
Ja.
Was ist mit so strategischen Überlegungen?
Ja, das kann man also auch auf jeden Fall machen. Das ist eine völlig legitime Geschichte in der Demokratie, selbstverständlich. Man kann sagen, ich möchte die oder die Partei wählen, weil ich das oder das oder das nicht möchte und deswegen unterstütze ich jetzt diese Partei. Na klar, auch das ist ein probates Mittel und ein völlig legitimes Mittel. Selbstverständlich. Auch das geht. Klar. Also es ist auch eine völlig legitime Geschichte. Machen bestimmt in dieser Wahl ganz viele Leute. Bin ich mir relativ sicher. Ja. Gerade jetzt nach den jüngsten Ereignissen, glaube ich, wird das nochmal verstärkt so sein.
Ja, genau. Dass man mehr daran denkt, welche Koalitionen sind möglich und wer, ja, mit wem habe ich quasi den meisten Impact.
Genau, also ne, was verhindert vielleicht auch irgendeinen Unsinn. Nicht wahr? Das wird sicherlich auch noch in den Gedankengängen einiger Leute eine Rolle spielen. Also das ist auch legitim und ein gangbarer Weg. Auf jeden Fall. Also das kann man natürlich auch machen. Taktisch wählen, klar. Warum nicht?
Sehr gut.
Auf jeden Fall.
Jetzt bei Bundestagswahlen immer spannend, dass ja gerade die Direktkandidaten vor Ort manchmal ganz andere Ansichten haben noch als die Bundesparteiprogramme. Insofern fand ich es gut, dass du gesagt hast, auch einfach mal direkt nachzufragen. Mhm. Ich glaube, da denkt man heute nicht mehr so oft drauf. Wir sind alle so ein bisschen passiv geworden, aber das ist genau richtig, um weil man ja dann diese einzelne Person wählt und diese einzelne Person sollte dann auch eine Meinung vertreten, die man wirklich haben will zu den Themen, die einem wichtig sind.
Genau.
Genau, richtig.
Auf jeden Fall. Ja, und da kann es sein, dass man die Zweitstimme, das ist ja die wichtige, das ist ja die Stimme, die dafür verantwortlich ist, wie viel Prozent die Partei bekommt. Nicht wahr? Aber man kann natürlich sagen, aber der Kandidat dieser Partei gefällt mir eigentlich gar nicht so gut, weil der vertritt eigentlich gar nicht das, was ich so richtig cool finde. Dafür finde ich die Kandidatin zum Beispiel von XY, Partei XY, viel besser. Ja, wähle ich die doch. Dann kann ich mit der Erststimme die Personen wählen, die für meinen Wahlkreis in den Bundestag dann eventuell kommt. Und mit der Zweitstimme die Partei, die ich gerne relativ stark im Bundestag hätte. So, das geht ja in der Demokratie. Wir haben ja hier einen Mix aus Verhältniswahl und Mehrheitswahlsystem. Das ist ja eigentlich eine ganz schöne Sache. So. Ja. Und man darf auch nie vergessen, bei allem, was wir kritisieren im Moment und auch zu Recht kritisieren, ich möchte an dieser Stelle nochmal Volker Wissing hervorheben, lobend, der in beiden Fällen mit Nein gestimmt hat, wieder. Ja? Also, der Mann hat in den letzten Wochen und Monaten mehr richtig gemacht als die Partei, der er einst angehörte. Im Bundestag wohlgemerkt. Und auch da gilt, es gibt hervorragende FDP-KommunalpolitikerInnen und auch LandespolitikerInnen. Gar keine Frage. Das gilt auch für die CDU. Das darf man nicht vergessen. Bei allem, was wir im Moment zu Recht kritisieren. Es gibt auch immer noch die guten Leute. Wie lange sie noch in diesen Parteien sind, weiß ich nicht. Das ist eine andere Frage vielleicht. Aber es gibt sie, die mit sehr viel Herzblut und sehr viel Inbrunst und sehr viel Leidenschaft Kommunalpolitik machen, Landespolitik machen und so weiter und so fort. Darf man auch nicht vergessen.
Ja, ja. Ich habe großen Respekt davor, vor Leuten, die tatsächlich sogar nach Jahren oder Jahrzehnten ihre Partei verlassen, weil sowas einfach nicht geht, was da gerade.
Ja, Michel Friedmann.
Ja. Genau. Genau.
Wobei, der ist seit 30 Jahren in der falschen Partei. Ich weiß gar nicht, was dem los ist. Also wirklich junge, war junge.
Vielleicht überfällig.
Ja, das war wirklich überfällig. Ja. Der nächste wird Gerhard Baum sein. Ich bin recht sicher, dass der die FDP deswegen verlassen wird. Das würde zu ihm passen. Es sei denn, er schafft es gesundheitlich nicht mehr. Das weiß ich nicht. Aber so er noch kann, wird er das tun. Ja. Da bin ich mir recht sicher. Und ich glaube, Wissing denkt sich mittlerweile, puh.
Gut, dass ich mit denen nicht in die Geschichtsbücher eingehen muss.
Aber hallo. Tatsächlich, ja. Der hat seine ganz eigene Geschichte geschrieben. Und wie ich finde, eine Geschichte von Rückgrat, Haltung, Anstand und Vernunft. Ich finde das sehr aller Ehren wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Im höchsten Grade beeindruckend und schön. Finde ich gut. Man muss ja nicht immer mit allem einer Meinung gewesen sein, was er da so gemacht hat, meinetwegen. Mhm. Vieles von dem, was er gemacht hat, war vielleicht auch der Parteipolitik geschuldet. Weiß ich nicht. Aber man muss sagen, seitdem diese Koalition auseinandergebrochen ist, hat Wissing wirklich, finde ich, vorbildlich gehandelt und ist eigentlich jemand, der dafür steht, dass Politik eben doch wichtig ist und dass man doch in der Politik jemand sein kann, der eine Haltung hat. Und es ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, dass es solche Leute gibt.
Ja.
Das spricht ja für die Politik. Das ist eigentlich ein ganz wichtiges, großes Zeichen, was er da gesetzt hat. Ja. Ich bin sehr angetan von diesem Menschen.
Das hört man raus. Ja, scheint er verdient zu haben. Sehr gut.
Ja.
Mehr davon.
Ja, bitte mehr davon. Das wäre schön. In allen Parteien. Und vor allem, es gibt sie. Es gibt sie in jeder Partei. Es wäre nur schön, wenn ein paar mehr davon im Bundestag sitzen würden.
Also schaut euch eure Direktkandidaten ganz genau an.
Schaut euch die genau an. Redet mit denen. Geht zu den Wahlständen. Quatscht die Leute an oder die werden euch schon anquatschen oder wie auch immer. Geht da einfach hin. Die freuen sich auch. Also die stehen da ja nicht einfach umsonst. Die stehen da ja nicht für Spaß. Sondern die wollen ja mit euch reden, sonst würden sie da ja nicht stehen. Ja, insofern.
Sehr gut. Perfekt.
Ne?
Dann haben wir, soweit wir das können, die Wahlwelt auch gerettet und
so. Wenden
uns dem Bier zu.
Bier. So. So, wir sind in einem Ort, wo ein Mensch herkommt, den ihr alle kennt. Wir sind in Kulmbach, da kommt ein gewisser Herr Gottschalk her.
Oh nein. Okay.
Und nicht nur Herr Gottschalk kommt daher, sondern auch eine sehr alte Brauerei, deren Geschichte im Jahr 1349 beginnt. Und wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich um eine Brauerei, die aus einer Klosterbrauerei entstanden ist, denn es handelt sich um die Mönchshofmanufaktur und wir haben hier das Zwickel, also ein Kellerbier, vor uns. Die eigentliche Gründung, also der Eintrag ins Handelsregister, es erfolgte dann allerdings erst 1885, also ein paar Jahrhunderte später. Sie gehört zur Kulmbacher Brauerei Aktiengesellschaft. Kulmbach liegt 25 Kilometer nördlich von Bayreuth und 120 Kilometer nördlich von Nürnberg, also in Franken. Der keilförmige Holzzapfen, den man früher in das Spundloch eines Lagerfasses schlug, gab diesem Bier ursprünglich seinen Namen. Im heutigen Sinne handelt es sich beim Zwickel, also das ist das Wort, worum es geht, um die Bierprobe, die der Braumeister dem Lagertrank entnimmt, die er sich sozusagen zwickelt, um den Reifegrad des Bieres zu prüfen. Ein Zwickel wäre streng genommen also nur dem Braumeister vergönnt. Eigentlich die besonders in Franken verbreitete und beliebte Bierspezialität wird nicht filtriert, sie bleibt naturtrüb. Klar, ist ja direkt aus dem Fass, ne? Mhm. Logischerweise. Also das, was man hier oben gerne auch Kellerbier nennt. Ich glaube, wir hatten auch schon Naturtrüb von Dithmarscher und weiß der Geier. Das ist alles das. So, und da unten heißt es halt Zwickel. Das ist einfach nur ein anderer Name. So, und wir machen jetzt mal, wir haben hier eine wunderbare 0,5, ist es, glaube ich, ne, wenn ich das richtig sehe. Ja, dann wollen wir mal versuchen, ob das mit dem Plop so funktioniert. Ich fürchte ja, nein. Naja.
Naja. Gut, Zeitlupe.
Ja, dafür haben wir eine schöne Entspannungsverdampfung. Mhm.
Also das ist farblich schon mal ganz eindeutig Bernstein. Mhm. Aber trüb.
Der Meinung bin ich auch. Schöner Schaum, ne?
Finde ich auch. Also
ist nicht schön feinporig. Schöne Flasche. Das ist eine schöne Flasche, finde ich.
Mit Plop finde ich sowieso immer schön.
Jo, ich auch. Ja. Ah ja, und jetzt ist es ja auch trüb. Mhm. Jetzt, wo die Hefe drin ist. Ja, also. Wir haben es zu tun mit 12,3 Grad Plato. Wir haben es zu tun mit einem 5,4 Alkoholvolumenprozenten. Hopfenbittere konnte ich nicht rausfinden. Zutaten sind Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hefe. Welcher Malz und welcher Hopfen benutzt wurde, weiß ich leider auch nicht. Da lässt uns die Manufaktur, die Mönchshof-Manufaktur im Wagen und im Dunkeln. Ja, müssen wir mit leben. Aber verrichten können wir das Ganze mal.
Oh ja, auf jeden Fall schon mal malzig und würzig.
Und hopfig, oder? Für so ein bayerisches, also fränkisches Bier?
Anders, als ich jetzt für ein Kellerbier erwartet hätte. Das ist
ja, ich auch. Fast schon so ein bisschen nelkig.
Tja, nelkig.
Da ist noch sowas. Manchmal denkt Jenny, oh Gott, was erzählt er da wieder? Wo kommt er denn jetzt? Wie kommt er da jetzt wieder drauf? Was ist denn mit dem Mann verkehrt?
Nelkig. Nein, ich kämpfe immer damit, dass sobald man das hört, das Gehirn das ja irgendwie sucht oder manchmal auch produziert. Dann versuche ich immer Sachen zu finden, die sich ehrlich wie irgendwie nelkig riechen. Aber ich habe da so eine fruchtigere Note drin. Aber ich kann es noch nicht so richtig platzieren.
Ich habe einen Hauch Banane auch. Leicht getreidig.
Ja, getreidig. Ich habe gerade noch gedacht, ist eher so ein bisschen Richtung nussig.
Ja.
Aber nur so ein bisschen.
Ja, vielleicht sollten wir einfach mal ein Schlücklein probieren.
Ja.
Nicht wahr?
Führt kein Lied drum rum.
Ja, eben. Ja, dann Prost.
Prost.
Oh.
Okay, lecker. Ist schön mild.
Oh. Apfelsinig.
Das ist es. In der Nase konnte ich das nicht greifen, aber das ist echt, habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, so ein Apfel, auch die Süße ist eher so Richtung Apfelsine. Schön.
Und so ein Hauch bananig.
Ja.
Und überhaupt nicht hopfig, null.
Na, so eine leichte Bitterkeit kommt da so durch. Haben wir unterschiedliche Chargen gekriegt?
Also ich... Also,
Es ist so ein bisschen so ein ganz feines, elegantes Bitterlein, okay. Was da so an der Seite sich durchzieht.
Habe ich noch nicht.
Ganz angenehm.
Aber malzig, ja, so ja, süße.
Ja. Ja.
Und Körper natürlich, typisch für ein süddeutsches Bier. Sehr viel Körper.
Ja, das schreit eigentlich nach so einer Brotzeit, nach so einer dicken Bratwurst oder gleich einem halben Hähnchen. So richtig.
Ja, hätte ich heute Mittag gut gebrauchen können für meine Paprikaschote.
Bergkäse mag ich leider gar nicht, aber es wäre auch sowas. Außerdem sagen sie auch nicht Bergkäse, sondern Bergkäse. Ja, nee, das ist mir irgendwie, also es gibt strenge Käsesorten und alte Käsesorten, die ich mag, aber Bergkäse gehört nicht dazu.
Was ich nicht mag, ist dieses, was in Mainz gegessen wird. Dieser Handkäse.
Ah, ja. Uch, ja, nee. Das ist auch ähnlich, das finde ich auch nicht so.
Das ist, also, nee, da kann ich überhaupt nicht gegen an.
Ja, dieses Bier hingegen, ganz unerwartet anders, aber lecker.
Also wirklich, das ist echt überraschend schön. Wieder. Das ist schön mild, weich. Mhm. Hat sowas, ja, sowas ganz fein Getreidiges, aber in gut, so im Nachhall. Gefällt mir gut. Geht so in Richtung Dithmarscher, finde ich. Mit ein bisschen mehr Körper. Also wir hatten ja das Naturtrüb von Dithmarscher und das geht schon hier in die Richtung. Die haben ja auch immer diese Apfelsine und die Banane und dieses alles und Dithmarscher ist vielleicht sogar noch ein Hauch weicher durch dieses tolle Brauwasser, was die da haben. Dieses hat dafür natürlich mehr Körper. Ja, finde ich ausgesprochen lecker. Muss ich sagen.
Ja, sehr gut gemacht.
Sehr schön. Ja, jetzt habe ich dieses Bittere auch ein bisschen. Hat gedauert, aber da ist es. Das ist auch wichtig. Sonst wäre es zu flach. Ja, was machen wir damit?
Puh, ja, das ist der schwere Teil. Tja. Also auf jeden Fall 5 Punkte, weil es mir wieder sehr gut gefällt. Mhm. Vielleicht bleibe ich dabei. Ja. Ich habe mich schon positiv überrascht. Es hat mich nicht völlig umgehauen. Es ist ein leckeres Bier. Ja, ich glaube, ich bleibe bei der 5 von 7.
Ja, ich schließe mich dem an. Und das ist ja auch viel. 5 von 7 ist ja eine hervorragende Wertung. Also das kann man ja nicht anders sagen. Also, damit haben wir das Zwickel von der Mönchshof-Manufaktur verkostet und es gab 5 Punkte von Frau Eichler und 5 Punkte von mir und das Ganze natürlich völlig zurecht und damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich haben wir auch in der nächsten Sendung wieder Themen und Musik und überhaupt und sowieso.
So ist es. Nächste Woche müssen unsere Hörerinnen und Hörer, die mit dem ganzen Geschrei nicht so gut klarkommen, kurz ihre Nerven beieinander halten, denn es wird laut. Und zwar 2-mal. Wir hören zunächst Luna mit Tempora Mutantur.
Oha, ja.
Mhm. Ich glaube, Progressive Death Metal,
so
heißt das, ja, ne? So. Also um Geschrei kommt man nicht rum. Dafür wird es mit Sicherheit künstlerisch wertvoll. Und dann hören wir noch Great American Ghost mit Tragedy of the Commons. Mhm. Da wird es noch ein bisschen aggressiver, aber dafür auch politisch. Und für alle, die uns im Internet hören, gibt es dann nach dem Open Mic noch eine Verkostung, nämlich das Winterbox von Vierlanka. Ich kenne die Firma noch nicht. Vierlanka oder Vierlanka?
Das weiß ich auch noch nicht. Das werden wir nochmal rausfinden müssen.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Winterbock, das verspricht ja schon mal einiges.
Mhm. Ihr seid bitte so lieb und besternt uns und was man alles machen kann, ich weiß nicht, meistens sind es ja Sterne, die man überall bei diesen ganzen komischen Dingern vergeben kann. Also wir brauchen mehr Spotify-Sterne, Menschen. Wirklich. Also da geht mehr. Ich bin mir sicher. Wir brauchen einfach mehr Sterne. Für mehr Sterne. Also mehr Sterne für die Feuilletöne. Das wäre auch mal, das ist mal ein schöner Wahlslogan.
Genau.
Wählt die Feuilletöne. Ja, wirklich.
Bei Spotify. Genau, geht jetzt mal hin. Man vergisst das ja auch, ne? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, es gibt eine Menge Podcasts, die ich total gerne höre, die ich noch nie besternt habe. Man denkt da nicht so dran. Also tut das mal. Holt mal gerade eure Spotifys raus und
genau.
Gebt uns Sternchen.
mach das mal jetzt gleich. Das wäre super. So, und wenn ihr damit fertig seid, dann sind wir wieder da, dann ist die Woche um. Und bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.